Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass wir ausgerechnet am Tag der Arbeit eine spezielle Folge von Winter Day Football O'Clock aufzeichnen. Deutlich früher als erwartet, dass wir beide uns wieder hören dürfen. Der neuerdings arbeitslose Tight End, ehemals in Diensten der Arizona Cardinals, Bernhard Zajkowicz, wie immer in der Winter Day Football O'Clock Leitung. Erstmal schön, Bernhard, dass da 2 Tage nach einer Nachricht, die die deutschsprachige Football-Welt schon mitgenommen hat, Zeit nimmst, um ein klein wenig über bewegte Stunden zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Ja, voll.
Wir haben am vergangenen Sonntag miteinander gesprochen, um den Draft der Arizona Cardinals zu sezieren, auch deine Off-Season zu previewen und dann am Dienstagabend europäischer Zeit die Meldung von dir, ich bin gerade entlassen worden. Und natürlich war auch ich gerade in Medias Res und jetzt auch auf Dienstreise und jetzt auch im Hotelzimmer aufnehmen. Aber wir haben auch gesagt, dass wir ein klein wenig Gras über die Sache wachsen lassen wollen oder vielleicht auch mal die erste Emotion verarbeiten. Fangen wir ganz simpel an. Wie geht's dir?
Gut eigentlich. Du hast es gesagt, jetzt sind schon 1-2 Tage vorbei. Aber ja, mir geht's eigentlich gut. Ich meine, das Ganze ist neu für mich. Ich meine, ich wurde davor schon gecuttet, aber das jetzt ist halt wirklich so ein Cut, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Davor wusste ich meistens, okay, die signen mich wahrscheinlich wieder oder zu einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Practice-Roster. Beziehungsweise so wird's mit mir kommuniziert damals immer. Aber jetzt ist halt wirklich so ein Cut. Muss ich sagen, ja gut, wir haben halt irgendwie gerade keinen Platz für dich. Und ja, also es ist neu, bin viel in Kontakt mit meinen Agenten und bin offen und gespannt, wie das jetzt alles funktioniert und wie hoch das Interesse tatsächlich ist von anderen Teams und ja, aber am Ende des Tages, glaube ich, fühle ich mich sehr positiv eigentlich, weil ich jetzt eben auch diesen selbstbestimmenden Schritt irgendwie machen kann. Weil ich quasi jetzt entscheiden kann, okay, ich will zu dem Team hin oder ich will nicht zu dem Team hin. Falls sich kein Team meldet, kann ich auch entscheiden, wie lange ich das hier noch tue oder ob ich in die CFL gehe oder in die UFL. Das heißt, ja, es fühlt sich irgendwie relativ positiv eigentlich an dafür, was für eine negative Situation das eigentlich ist.
Beginnen wir beim Ausgangspunkt dieser negativen Situation. Ich habe es angesprochen, wir waren Ende letzter Woche guter Dinge, dass du eine 5. volle Offseason in Arizona verleben wirst dürfen und dann kam der Dienstag. Wie hat sich der Cut, die Entlassung zugetragen?
Ja, voll, du bringst es auf den Punkt. Also wir wussten zwar beide natürlich, dass der Valentin als internationaler zählt, aber ich habe auch schon mit ihm darüber geredet und beide von uns dachten eigentlich, dass wir eine Chance haben werden oder bekommen werden, im Trainingscamp einfach zu competen, sowohl für einen normalen Active Roster Spot oder einen normalen Spot, aber falls das nicht drinnen gewesen wäre für einen von uns, dann natürlich drum zu competen, wer der bessere oder geeignetere ist für den International Spot. So ist es dann nicht gekommen und das ist ein bisschen schade, das muss ich schon sagen. Also das hätte ich mir ein bisschen erwartet, um ehrlich zu sein, oder gedacht, dass ich mir das verdient habe, aber es ist, wie es ist und daran kann man nichts ändern. Ja, was uns zu dem Dienstag bringt und das war sehr sehr trocken, sehr typisch NFL, so wie man es aus Machengeschichten gehört. Also momentan unser Tagesablauf ist so, dass um 7 circa der Tag anfängt, tust langsam essen und ein bisschen vorbereiten und dann um 8 ist das erste Meeting und ich sitze halt um 7:30 oder so beim Frühstück, esse gerade mein Porridge und dann kommt dieser eine Scout, von dem jeder weiß, dass der nie gute Nachrichten bringt und hat gefragt, ob ich vielleicht nicht kurz mitkommen kann zum Monty weil der halt reden will mit mir. Und ja, dann habe ich die Schüssel noch leer gegessen und die Henkersmahlzeit und bin quasi zum Monty rauf und ja, dann bei den ganzen Coaches vorbei, Head Coach, Offensive Coordinator und so und ja, hab halt meine Exit Talks da quasi gehabt.
Jetzt hört es sich so an, also wenn wir da nach Kübler Ross und den fünf Phasen der Trauer gehen, die der lauten Leugnung, Ärger, falschen Depression und Akzeptanz, dass du gefühlt schon länger in der letzten Phase, nämlich dem Akzeptieren auch angelangt bist. Gab's sowas wie Ärger über das oder falschen mit dir selber, Depression oder Leugnung, andere Phasen dieses Trauerprozesses, und jetzt eines von vielen Modellen, aber gab's irgendwie auch starke Gefühle, die im Zuge des Cuts hochgekommen sind?
Ja, ich meine, keine Ahnung, also wenn man so am falschen Fuß erwischt wird irgendwie in der Früh, man ist gerade am Aufwachen und all diese Sachen, ist gerade am Tratschen mit irgendwem anderen, da war es schon irgendwie so halt erschrocken oder da habe ich schon, es kann ja nicht wahr sein, so irgendwie in die Richtung. Aber sobald man dann die Stiegen darauf geht und seinen Weg in das Office vom GM macht, dann weiß man halt irgendwie schon, was passiert. Und ich meine, es hat sehr geholfen, dass ich davor schon mal gecuttet worden bin, also wusste ich, wie das Gespräch ablaufen wird und was jetzt quasi gesagt wird und bla, all das bla 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 drumherum. Aber ich glaube, der größte Teil, warum ich so umgehe, wie ich damit umgehe, ist, weil das ja schon, keine Ahnung, ist ein schwerer Prozess, den ich jetzt seit Jahren da irgendwie durchgehe, ein ewiges Scheitern unter Anführungszeichen. Auf der einen Seite, ja klar, ich habe mich bewiesen für 4 Jahre und das sollte man auch nicht mindern, denke ich. Also ist auf jeden Fall eine Errungenschaft, was ich da geleistet habe, aber auf der anderen Seite waren meine Ziele immer viel höher, als einfach nur 4 Jahre da zu sein. Meine Ziele waren immer, und das habe ich auch immer so kommuniziert, was mich natürlich nach außen hin wahrscheinlich verletzlich gemacht hat, aber so war es halt einfach. Und ich wollte halt immer in den Active Roster und ich wollte Regular Season Spiele spielen und ich wollte wichtig für diesen Verein sein. Soweit ist es nie gekommen, was schade ist. Ich denke, das ist sowohl schade für die Cardinals als auch für mich, aber es sei wie es sei. Und ja, ich glaube, deshalb gehe ich schon seit längerem durch so einen Struggle irgendwo durch, weil man auf ein neues Jahr immer hofft, okay, das wird jetzt passieren und vielleicht passiert es dieses Jahr und dann passiert es wieder nicht und man hat seine Ziele wieder nicht erreicht, deshalb vielleicht gehe ich deshalb eben so damit um, weil ich schon diese 4 Stadien davor schon seit längerem durchgegangen bin und immer wieder aufs Neue durchgegangen bin, Jahr für Jahr. Und ja, vielleicht bin ich schon Profi im Scheitern.
Wenn dann scheitert auf hohem Niveau, gab noch keinen Österreicher, der sich so lange in der NFL halten konnte. Aber wenn wir nochmal zu diesem Gespräch auch mit GM Monty Ostenfort zurückgehen, gab es konkrete Begründungen oder konkrete Gründe, warum auch jetzt dieser Zeitpunkt gewählt worden ist? Ich kann mich erinnern an dein letztes Exit-Meeting, das du natürlich auch hier bei Winterday Football O'Clock ein klein wenig skizziert hattest, wo Jonathan Gannon beispielsweise gesagt hat, er möchte, dass du in der Offseason ein klein wenig mehr Pop dir zulegst. Gab's Konkretes, das du genannt bekommen hast, oder ist es der Klassiker, we've decided to let you go, we're gonna move on into a different direction, so diese Klischee-Stehsätze, die man so oft auch zu hören und zu lesen bekommt?
Nein, ich würde schon sagen, dass es ein bisschen persönlicher war. Ich meine, alle von denen im Building, sowohl die Leute, die damals mit dem Cliff schon hier waren und halt Leute, die jetzt unter Monty und JG hier sind, die kennen mich jetzt schon ein paar Jährchen und die wissen alle, wofür ich stehe und wie ich mich jeden Tag repräsentiert habe und quasi den Club immer nach vorne gestellt habe, mich immer hinten nachgestellt habe, und das wurde mir auch so gesagt in den Exit-Meetings. Der Hauptgrund, warum so entschieden wurde, laut dem Verein, ist einfach, dass wir einen stärkeren Tight-End-Room haben als einen O-Line-Room, und deshalb war das dann die logische Schlussfolgerung für sie, dass sie sagen, okay, dann lass doch lieber einen internationalen O-Liner holen, der hat vielleicht noch mehr Chancen, da irgendwie aufs Feld zu kommen in der Regular Season oder hat höhere Chancen, dass wir den brauchen in der Regular Season. Und ja, man darf auch nicht vergessen, letztes Jahr hatten wir nie einen verletzten Tight End, bis auf die eine Woche, wo der Trey eine Gehirnerschütterung hatte. Und an irgendeinem Zeitpunkt hatten wir mal 17 O-Liner, wenn ich mich richtig erinnere, am Roster, was natürlich absurd ist. Deshalb ja, versteht man dann auch irgendwo, warum die sich das gedacht haben, dass das eine gute Idee wäre. Aber ja, am Ende des Tages denke ich trotzdem, dass ich mir verdient hätte, dass ich da im Trainingscamp noch da gewesen wäre und so. Aber das war quasi die Botschaft, die ich bekommen habe. Und dann noch das Übliche, dass sie halt mich so gern hier hatten und all diese Sachen und viel Glück im restlichen Leben, mehr oder weniger.
Ja, klassisch amerikanisches Goodbye sagen. Mhm. Als es dann aber passiert war und als du diese Nachricht erstmal zu verdauen hattest, wie lange hat es gedauert, bis du dein Handy zur Hand genommen hast, um das Menschen mitzuteilen, und wer ist oder war die erste Person, die davon erfährt? Ist das Familie? Ist das jemand im Bekanntenkreis oder ist das tatsächlich der Agent oder sind das die Agenten?
Ja, ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so richtig realisiert habe. Ich meine, es ist jetzt immer noch Off-Season und wir waren noch nicht so voll im Training drinnen, wo man wirklich den ganzen Tag im Building sitzt. Deshalb vielleicht, weil ich jetzt noch ein bisschen entspannter generell bin, vielleicht nehme ich das jetzt gerade alles auch ein bisschen entspannter und umso näher das Trainingscamp dann kommt und ich vielleicht eben noch keinen Verein habe, vielleicht trifft es mich dann umso härter, eben umso mehr Zeit vergeht, falls mich bis dahin kein Team einladen sollte oder nehmen sollte. Deshalb ja, mal abwarten, aber in dem Moment, ich natürlich zuerst nach Hause gegangen und der Verlobten gesagt, quasi was passiert ist, die ist noch schlimmer aufgewacht an dem Tag, weil die hat noch geschlafen und war dann so, was? Das kann ja nicht sein. Aber ja, war dann irgendwie recht lustig. Aber ja, mit ihr zuerst geredet, dann natürlich gleich die Agenten angerufen und mit denen geredet, was jetzt die nächsten Schritte sind, dass ich mich auch auskenne, ein Timetable habe und was sie jetzt quasi vorhaben, um mich wieder zu einem Team zu bringen. Und dann natürlich die üblichen Verdächtigen, die Familie und engen Freunde wissen gelassen, was abgeht, weil die sind natürlich auch interessiert und der Rest hat es dann eh so oder so erfahren, deshalb, ja.
Jetzt interessiert natürlich naturgemäß, also abgesehen davon, dass du das mit unfassbar viel Fassung trägst und ja, du hast schon Erfahrung mit diesem Prozess gemacht, allerdings zu einem völlig anderen Zeitpunkt der Saison, auch mit einem völlig anderen Ausblick dann auch auf die Saison. Du hast zweimal auch an dieser Stelle am Ende des Training Camps Auskunft darüber gegeben, wie es ist, eben diese Zurückweisung zu erfahren. Du bist nicht gut genug für die Top 53 Mann in unserem Kader. Aber was die allermeisten natürlich auch interessiert, neben deinem privaten Wohlergehen, ist natürlich auch die sportliche Zukunft. Da würde mich natürlich immens dann auch interessieren, wie dieses Gespräch mit der Agentur, die dich vertritt, oder den Agentinnen, Agenten verlaufen ist, wie auch dieser Timetable aussieht. Wie ist da die Struktur? Hallo, hier ist der Bernhard, ich bin jetzt arbeitslos, bitte ändert das. Wie muss man sich dieses Gespräch vorstellen, soweit du uns da on the inside mitnehmen magst?
Ja, voll. Also bei mir war es so, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann quasi die angerufen habe, oder wo ich ihnen geschrieben habe, da haben die Cardinals mit ihnen schon geredet gehabt, weil bis ich mit diesen ganzen Exit-Interviews fertig war und dann meine Sachen aus dem Locker geholt habe und den zwei, drei Leuten Tschüss gesagt habe, die mir am Weg vorbeigelaufen sind, haben die Cardinals quasi schon mit ihnen kommuniziert. Und ja, ich habe denen dann halt geschrieben, so ja, ich wurde gerade entlassen. Und dann haben die mich halt gleich angerufen. Und ja, im Großen und Ganzen haben sie nur nachgefragt, so was mir gesagt wurde, wie meine Exit-Interviews waren, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Und dann haben sie mir halt erklärt, wie es jetzt weitergeht und Ich war dann eben am Waiver für 24 Stunden, wo mich jemand nehmen hätte können, aber es ist nach der Preseason auch nie passiert und jetzt glaube ich, ist das noch unwahrscheinlicher, weil gerade alle Leute ihre Roster aufgefüllt haben mit Draftpicks und so. Und soweit ich das verstehe, wenn man mit einem Waiver genommen wird, dann hat man garantiert 3 Spiele am Active Roster. Sprich, das ist halt dann irgendwie schwer, wenn der Typ noch nie im Regular Season gespielt hat. So, warum sollte man den dann von Waiver claimen? Aber ja, und jetzt quasi ist die Rookie Minicamps kommen demnächst. Da wurde mir gesagt, bestehen gute Möglichkeiten, dass mich ein Team einlädt und quasi, dass ich das Rookie Minicamp mitmache und sie sich da ein Bild von mir machen. Falls das auch nichts wird, dann besteht natürlich jede Woche oder jeden Tag eigentlich die Chance, einen Workout zu machen bei einem Team. Die können da immer Leute einladen, falls sie Verletzungen haben oder auch falls sie einfach ihre Database erweitern wollen, von wegen, okay, wen gibt's da draußen überhaupt? Dann laden die manchmal einfach Leute ein, einfach nur um zu schauen, okay, ist der fit? Gibt's den überhaupt noch? Wie schaut der in real life aus? Also das sind so quasi die nächsten Schritte für mich persönlich. Ich werde jetzt mal hier bleiben. Ich zahle sowieso noch Miete. Und ja, ich denke mal, ich werde jetzt mal die nächsten paar Wochen zumindest geduldig abwarten, schauen, was passiert, dass ich das Ganze halt auch besser einschätzen kann, weil ich kann das halt auch gar nicht einschätzen, so wie hoch wird das Interesse sein. Vielleicht meldet sich keiner, vielleicht melden sich 10 Teams. Deshalb ja, das muss ich jetzt mal schauen und abwarten und dann kann ich eine bessere Entscheidung treffen. Gehe ich nach Hause, bleibe ich hier vielleicht noch länger oder schaue ich mich generell nach was anderem um außerhalb der NFL?
Lass uns vielleicht noch zu diesem relativ unglamourösen Prozess des gecuttet Werdens kommen und dann tatsächlich auch den Locker ausräumen müssen. Da musst du dann, also du hast die Nachricht bekommen, das war's und dann kriegst du noch die berühmt-berüchtigte Box in die Hand gedrückt und kannst deine Sachen mitnehmen und dann musst du den Facility-Schlüssel und das iPad was darf man behalten, was muss man alles abgeben und wie schnell muss dieser Prozess des Aufräumens abgeschlossen sein?
Ja, also in meinem Fall, vor allem jetzt um die Jahreszeit, hast eh irgendwie nichts im Locker. Also ich hatte 2 Cleats und meine Duschschlapfen und 2-3 Outfits, kurz und lang. Und die letzte Station, bei uns zumindest beim gecuttet werden, ist immer beim Equipment Manager, dem Schwimmer bei uns. Und der, keine Ahnung, mit dem verstehe ich mich eigentlich ganz gut und der war halt recht mitfühlend und so. Und ich glaube, dem hat das eh generell ein bisschen leid getan, aber der war dann halt so, ja, weißt du, kann ich dir irgendwas helfen und so. Und dann war ich so, ja, kann ich mir halt die Cleats noch mitnehmen? Also ja, nimm alles, was du willst. Und dann hat er mich daran erinnert, dass ich den Helm vielleicht auch mitnehmen will. Und dann habe ich gesagt, ja, fix, kann ich den auch mitnehmen. Und dann hat er so ganz traurig gesagt, ja, aber du weißt, ich muss Geld dafür verlangen. Und so, als ob es seine Schuld wäre. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Das heißt, ja, ich habe dann, also die Leute, es war eigentlich ganz cooles Timing. Also es war so 8:05 und 8:00 ist das erste Meeting. Das heißt, die Leute waren entweder schon alle im Meetingraum oder waren am Weg dorthin. Das heißt, ich habe genau noch den Titans, die ich gesehen habe, tschüss gesagt und dann bin ich in meinen Locker und habe meine Sachen geholt und dann war eigentlich schon alles leer. Das heißt, es war irgendwie nicht so, hätte ich ungern gewollt, dass irgendwie der ganze Lockerroom voll ist und alle, oh, Bernhard, oh, tschüss. Deshalb, ja, ich habe meine Sachen geholt, die Cleats, eine Hose und den Helm oder so. Also habe nicht alles einfach ausgeräumt und habe das in meinen Rucksack gestopft und bin gegangen. Und dann beim Gehen ist mir aufgefallen, dass ich mein iPad gar nicht dabei hatte an dem Tag, weil das leer geworden ist über die Nacht und ich nicht geladen habe. Und dann war ich so, ja, keine Ahnung, ich habe mein iPad zu Hause, ist das irgendwie blöd? Und der Videotyp war dann eher ganz entspannt, hat gesagt, ja, bring das irgendwann vorbei. Aber ich habe dem dann halt gesagt, ich bring's sofort vorbei, weil ich will dann nicht in einer Woche wieder daherkommen. Dann bin ich heim, habe der Lena Bescheid gesagt, habe mit den Agents geredet und habe das iPad dann noch vorbeigebracht und dann war das Ganze eigentlich vorbei, habe dem Security-Typen noch tschüss gesagt.
Ich möchte zu dem Gespräch mit den Agenten dann auch gleich mal zurückkehren, aber dieser Locker-Room-Cleanout und dann am Weg noch bestimmten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Organisation und auch im Titan-Room Tschüss zu sagen, gab es irgendeine Begegnung, egal wie kurz, wie lang, die dir in Erinnerung bleiben wird oder mehr bedeutet hat als vielleicht andere oder irgendeine Message, die da mitgegeben worden ist, die da eben in Erinnerung bleiben wird?
Ja, ich meine, im Großen und Ganzen waren alle Gespräche von GM bis zum Equipment Manager eigentlich alle sehr positiv, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich halt wirklich einen bleibenden Eindruck auch bei den Leuten hinterlassen habe und dass die mich alle respektieren und auch wirklich wertgeschätzt haben, auch wenn es sich im Day-to-Day-Business manchmal nicht so angefühlt hat, als würde man manchmal vielleicht überhaupt nicht gesehen werden oder nur gesehen werden, wenn man mal wirklich einen richtig guten Tag hat. Aber ja, da in den Gesprächen hat es sich wirklich so angefühlt, als würden die ehrlich sein und ja, mir wirklich alles Gute wünschen für was auch immer jetzt kommt für mich und dass sie mich nicht vergessen werden. Von heute auf morgen zumindest nicht. aber ich würde sagen, ein Gespräch, was raussticht, ist das mit meinem Special Teams Coordinator. Zudem hatte ich irgendwie immer schon einen ganz guten Draht und mit dem konnte ich irgendwie ganz gut, weil der bisschen anders war als alle. Der hat wirklich immer das gesagt, was auf seinem Kopf war und auch wenn es ein bisschen gegen Leute gegangen ist, die vielleicht über ihm gestanden sind und von dem wusste man, dass was der sagt, ist wirklich ehrlich und das ist so, wie er denkt in der Situation und man kann das auch wirklich zu 100% so übernehmen, was er einem sagt und ja, deshalb das Gespräch mit ihm. Ich meine, er hat jetzt auch nicht wirklich was Weltbewegendes gesagt. Wir haben natürlich ein bisschen drüber geredet, warum es dann eigentlich nicht funktioniert hat für mich und ob es vielleicht funktionieren hätte können in anderen Umständen. Und ja, haben ein bisschen über diese Regeln, die mit dem IPP-Platz gekommen sind und so geredet und über meine Leistung generell und was ich erreicht habe. Und ja, das war irgendwie ganz gut für mich, von ihm zu hören und hat mir natürlich ein bisschen Bestätigung gegeben, ein bisschen das Ego vielleicht ein bisschen aufgepäppelt. aber ja, keine Ahnung. Also das war auch ein bisschen emotional und so, aber ich denke, das war das Gespräch, was ich, glaube ich, ja, am wenigsten vergessen werde.
Damit der Mann auch einen Namen bekommt, das ist Jeff Rogers Jeff und der Rogers, kennt dich ja, tatsächlich über die vollen 4 Jahre, die du dort warst, weil er schon unter Cliff Kingsbury diese Position inne hatte und Kingsbury.
Ja, der war ein Typ, um dich kurz zu unterbrechen, ich bin ganz am Anfang gekommen, in meiner ersten Preseason hatte ich, glaube ich, da wurde ein Preseason-Spiel ganz abgesagt wegen dem Hurricane in New Orleans oder irgend sowas. Und ich hatte, glaube ich, in der ganzen Preseason 3 oder vielleicht 5 Offensive Reps, aber er hat mich starten lassen in manchen Special Teams. Er hat mir wirklich eine legitime Chance gegeben, natürlich. Das war viel zu früh für mich, weil der Sprung zu dem Zeitpunkt einfach viel zu groß war. Aber der hat mir im ersten Jahr Reps gegeben, im zweiten, im dritten, im vierten. Der hat immer den Leuten Reps gegeben, die momentan am besten sind oder je nachdem, wie gut sie halt sind, die haben Reps bekommen. Und nicht davon abhängig gemacht, okay, wer schafft den Roster vielleicht oder was auch immer. Deshalb, das habe ich ihm eh auch in dem Gespräch gesagt, dass ich da halt sehr dankbar dafür bin und seine Antwort war quasi, dass ich nicht dankbar sein muss, sondern dass ich mir das verdient habe, halt in dem Moment, in dem Augenblick und dass er es mir nicht einfach gegeben hätte aus Mitleid oder irgendwas. Deshalb, ja, voll, das wollte ich noch dazu sagen zu ihm.
Und du darfst mich jederzeit unterbrechen, zumal die eine oder andere Frage, um dann auch auf den Punkt zu kommen, manchmal etwas länger dauert, aber weil wir es von Cliff Kingsbury auch hatten, das wäre natürlich so ein Ansatzpunkt, jemand, der dich kennt, jemand, der dich auch hochgezogen beziehungsweise footballtechnisch bisweilen auch erzogen hat. Du hast immer wieder von Steve Heiden gesprochen und wie einflussreich der für deine Karriere war. Der ist mittlerweile nicht mehr Tight Ends Coach der Detroit Lions, sondern von Aaron Glenn mitgenommen worden zu den New York Jets und ist dort jetzt Offensive Line Coach. Sind das vielleicht auch so Personalien, die du versuchst, deinen Agenten zu stecken, so hey, das sind Coaches, mit denen konnte ich gut oder fragen die nach, wer denn vielleicht Kontaktpunkte bei anderen Organisationen sein könnten, um dich die darauf aufmerksam zu machen, dass du jetzt Free Agent bist?
Ja, voll. Also es ist eigentlich, sind das so regelmäßige Fragen, fast die man von denen bekommt. Also wo sie auch fragen, na, keine Ahnung, wie entwickelt sich die Beziehung zu deinem Offensive-Koordinator oder deinem Tight-End-Coach jetzt gerade und so, oder gibt es generell irgendwelche Coaches, mit denen du dich gut verstehst? Und natürlich habe ich ihnen auch die von früher da quasi aufgezählt, also die wissen das alle, und natürlich gehen persönlich von mir die Gedanken auch in die Richtung, wo ich mir denke, okay, jetzt ist da zu Ende, wen kenne ich überhaupt in der NFL, wo sind die Leute jetzt überhaupt, weil man verliert da leicht den Überblick, weil es ja natürlich auch auf Coaches-Seite recht schnell geht, dass man auf einmal auf der anderen Seite von Amerika ist. Deshalb ja, natürlich spielt das eine Rolle, und wer weiß, vielleicht ergibt sich da eine Möglichkeit und bei einem anderen Team.
Ich glaube, wer von Jordan Mailata, dem Franchise Left Tackle der Eagles, so geherzt worden ist oder geherzt wird, wie es dir widerfahren ist bei Super Bowl 59, wer von DJ Humphries so auf Augenhöhe behandelt wird oder dem so auf Augenhöhe begegnet wird, der hat da schon mächtig Impact hinterlassen. Wenn das nur ansatzweise auch bei den Coaches der Fall ist, dann kann das mutmaßlich auch relativ rasch gehen. Warst du seither mit irgendwelchen Spielern im Austausch, vielleicht auch mit ehemaligen IPP-Spielern und dergleichen? Scannst du vielleicht auch selber mal die Roster, wo es vielleicht überall einen internationalen Spieler gibt, oder möchtest du dieses Tag eh loswerden, weil legit und ohne IPP-Zusatz, Kaderplatz oder Practice-Squad-Platz die Erfüllung des Ganzen wäre?
Also erstens, war ich ein bisschen in Kontakt, und ich glaube, muss ich jetzt auch ein bisschen mehr sein, mir generell einen Überblick verschaffen, wo überhaupt Leute sind, weil mittlerweile ist es für mich zumindest sehr unübersichtlich. Früher sind pro Jahr 4 Leute dazugekommen, und das war irgendwie recht leicht zu merken dann, weil auch so ein Big Deal draus gemacht worden ist. Jetzt oft sind da irgendwelche Transactions, von denen man nicht wirklich was mitbekommt und so. Und momentan haben auch manche Teams mehr als einen internationalen oder zumindest jemanden, der sich dafür qualifiziert, am Roster. Das heißt, es verändert sich generell die Landschaft ein bisschen. Teams sind anscheinend nicht so abgeneigt, mehr als einen zu haben, um da eben eine Competition um den Platz zu haben. Und natürlich ist jetzt essentiell für mich zu wissen, wo sind die Leute, weil ich glaube immer noch, ich glaube, da müssen wir einfach ehrlich sein, und ich glaube immer noch, dass das mein Nummer 1 Verkaufsargument ist für mich selber, dass ich halt sagen kann, okay, ich zähle nicht gegen den Roster. Weißt du, gib mir einfach mal eine Chance da, wenn du dann denkst, dass ich besser bin als dieser Roster-Spot, dann kannst du mich ja so oder so raufziehen oder verwenden, wie auch immer du willst. Aber das ist, glaube ich, immer noch mein bester Weg durch diese Tür in ein NFL-Team hinein. Und ja, deshalb ist natürlich essentiell zu wissen, wo und wo da welche Spieler sind. Aber da sind eh die Agenten noch schon dran und schauen halt, okay, verschaffen sich einen Überblick oder haben hoffentlich schon einen Überblick. Aber wenn nicht, dann sind sie jetzt hoffentlich gerade dabei.
Wir haben am Ende der vergangenen Folge unserer Draft-Review ein klein wenig über den nächsten Österreicher in der NFL gesprochen, mit Valentin Sende, als Undrafted Free Agent von den Arizona Cardinals eben unter Vertrag genommen worden ist, der jetzt den International Spot auch bekommen wird. Gab's und du hast auch vom Erstkontakt erzählt, dass er dir geschrieben hat, Roomies, Fragezeichen. Gab es seither Kontakt zwischen euch? Habt ihr euch vielleicht auch schon gesehen?
Na, gesehen nicht. Er kommt erst jetzt in einer Woche oder so, glaube ich, müssen die Rookies alle da sein. Aber ja, wir haben hin und her geschrieben wieder. Aber natürlich ein bisschen unangenehm von beiden Seiten irgendwie, finde ich. Aber ich glaube, wir routen beide füreinander. Also so ist es zumindest von meiner Seite. Ich wünsche ihm natürlich das Beste. Ich hoffe, dass er vielleicht einen weiteren Schritt machen kann als ich. Weil ich glaube, dann wäre das auch irgendwas, worauf ich ein bisschen stolz sein könnte. Vielleicht haben die Cardinals sich ja absichtlich für einen Österreicher entschieden, weil sie gesehen haben, okay, der Bernhard, der war nicht so schlecht, der war aus Österreich. Zumindest wäre das ein ganz cooler Gedanke. Deshalb, ja, ich hoffe natürlich, dass er da vielleicht in die Fußstapfen von Bernhard treten kann oder so und sich da einen Tackle-Spot erkämpfen kann im Active Roster. Und ja, deshalb, wir haben auf jeden Fall geredet, aber nicht ultra viel oder so, aber ich wünsche ihm natürlich das Beste.
Jetzt reichte mein gedanklicher Horizont irgendwie nicht so weit zu antizipieren, dass, okay, zwar internationale Spieler bei den Cardinals letztlich dafür sorgen könnten, dass sich zwei um diesen einen Platz streiten, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist das genau dieses Jahr, wo dir auch ein normaler Practice-Squad-Platz eingeräumt werden würde oder im Idealfall vielleicht sogar der am Active-Roster. Aber genau dasselbe, was sich dieser Tage in Cardinal-Land vollzogen hat, zeichnet sich jetzt mutmaßlich auch in Indianapolis ab. Marcel Dabo als International Pathway Player Program im Practice Squad beziehungsweise mit der International Extension beziehungsweise Roster Exemption. Und dieser Tage ist Maximilian Mang, ein deutscher Tight End, verpflichtet worden. Ohne da jetzt irgendwie Kaffeesud lesen auf ganz hohem Niveau zu absolvieren, aber könnte sich da selbiges für einen der beiden abzeichnen, wie gerade dir widerfahren ist? Oder ist es viel zu früh darüber zu urteilen, auch weil keine Einblicke in die Organisation?
Ja, natürlich können wir da schwer darüber urteilen, aber wie gesagt, also es gibt Teams, wo zwei oder drei International-Leute auch dort sind. Deshalb, ich glaube, es kommt auf die Philosophie von dem Verein an. Vielleicht, wenn die einfach sagen, okay, wir wollen einfach den Besten auf diesem International-Spot haben, dann ist es ja vollkommen legitim, einen oder vielleicht sogar zwei extra Leute über die Offseason und ins Trainingscamp zu behalten und zu schauen, okay, wer gewinnt einfach den Platz für den IPP-Spot. Und wir haben, glaube ich, vor längerem schon mal drüber geredet und ich glaube, das ist auch das, worauf es im Endeffekt rauskommen muss, wenn das wirklich ernst genommen werden soll, diese Internationalen, und wenn da wirklich auch dann Spieler draus werden sollen, weil wenn die einfach nur da sitzen und nicht wirklich Competition erfahren auf diesem Spot oder nur indirekte, dann wird sich das nicht so gut verbessern. Aber ja, keine Ahnung, ob der jetzt schon so wie ich vor dem Trainingscamp oder vor Ende von der Offseason gecuttet wird oder ob er die Chance bekommt, eben sich im Trainingscamp zu beweisen und dann der bessere von beiden genommen wird. Oder einer von ihnen vielleicht sogar den Active Roster schafft. Keine Ahnung, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, es kommt einfach auf die Philosophie von dem Verein an.
Eine letzte Frage, die sich mit den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren beschäftigt. Und ich habe keine Ahnung, inwieweit du schon Szenarien durchgespielt hast, aber natürlich jetzt mal abwarten, was kommt rein, wie viel Interesse ist da, wie viele potenziellen Walkouts warten. Vielleicht geht es auch tatsächlich in eine ganz andere Liga, warst du. Was Nordamerika anbelangt und es dort als Football-Profi probieren, in den Szenarien, mit denen du dich hier beschäftigt hast, eine Deadline gesetzt, so quasi im Kalenderjahr 2025 muss es klappen, oder wenn es bis heute in einem Jahr und Sommer 2026 immer noch nichts gibt, dann ist es Zeit, die Zelte abzubrechen, oder ist es etwas, mit dem du dich noch nicht beschäftigen möchtest, bevor du nicht von den Agenten gehört hast, wie viel Interesse und Opportunities tatsächlich da sind?
Ich glaube schon. Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Rookie-Minicamp eingeladen werde, aber dann zwei Tage später wieder gecuttet werde und dann im Trainingscamp wo bin und vielleicht am Ende des Trainingscamp wieder gecuttet werde und dann in Woche 17 irgendwo wieder bin bei einem Workout und vielleicht drei Wochen dort bin und dann am Ende der Saison wieder gecuttet werde und keine Futures bekomme, dann könnte ich schon sehen, dass ich nächstes Jahr auch noch versuche, eben bei Teams zu landen. Aber angenommen, ich höre jetzt gar nichts und ich werde nirgendwo eingeladen bis, sagen wir August oder halt bis tief ins Trainingscamp hinein, Ende Trainingscamp, und dann auch am Anfang von der Saison nichts höre, dann wird das wahrscheinlich das letzte Jahr hier in Amerika sein, weil sonst wäre das auch nicht wirklich sustainable finanziell, weil es halt doch auch was kostet, hier zu sein und all das. Ich werde meinen besten Shot, und das muss ich schon sagen, dass sich meine Perspektive schon noch ein bisschen verändert hat, weil eben wenn man in so einer Situation ist, wo halt 4 Jahre, natürlich es geht nicht wirklich was weiter, aber man hat einfach diese Konstanz, dann vergisst man das auch manchmal zu schätzen, und das ist auf jeden Fall etwas, wo meine Perspektive jetzt wieder ein bisschen erneuert wurde und so einen Reality-Check erfahren hat. Deshalb, ich bin zu 100% motiviert, und egal was für eine Möglichkeit kommt, da werde ich drauf springen und mein Bestes geben. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass ich in dieser Liga spielen kann und dass ich einfach nur in der richtigen Situation landen muss, wo ich das unter Beweis stellen kann. Und ich hoffe, dass das jetzt quasi die 4 Lehrjahre sind vorbei und jetzt fängt das echte Leben an, so unter Anführungszeichen. Das wäre ganz cool, wenn das so ist und wenn das so funktioniert. Aber ja, was die Zukunft dann wirklich bringt, werden wir sehen. Aber solange ein Hauch von Hoffnung ist, glaube ich, kann man sagen, dass ich das auf jeden Fall noch weiter verfolgen werde.
Es kann kein besseres Schlusswort geben an dieser Stelle und dieser speziellen Episode von Winter Day Football O'Clock. Zwei Sachen sind garantiert, dass du weiter versuchen wirst, für deinen Traum zu kämpfen und dass wir an dieser Stelle auch weiterhin von einem Erfahrungsschatz zehren werden. Staffel 3 von Winter Day Football O'Clock gibt es so oder so mit deiner Beteiligung. Wir haben auch schon über viele tolle Themen gesprochen, ob mit einem Team, mit welchem Team, in welcher Situation, auf welchem Kontinent. Das werden die nächsten Wochen und Monate weisen. Alle nur erdenklichen Daumen sind für dich gedrückt und wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten Tage, Wochen, Monate und freue mich jetzt schon wieder auf das nächste Mal hier bei Winter Day Football O'Clock von dir hören zu dürfen.
Vielen Dank. Danke fürs Gespräch, Martin.
Football. He's at the 30. He's at the 20. He's